Moin moin, herzlich willkommen zurück zu unserer Sonderfolge Das Startup-Tagebuch Building a Unicorn in Public. Zusammen mit Jan Marquardt gehen wir den kompletten Prozess einmal durch, wie er sein neues Startup aufbaut, sein KI-Startup. Man muss dazu wissen, Jan hat vorher eine erfolgreiche Company komplett gebootstrapped, das heißt ohne Investoren aufgebaut, an den Private Equity verkauft. Und jetzt treffen wir uns in regelmäßigen Abständen oder unregelmäßigen Abständen und sprechen über die neuesten Entwicklungen, die aktuellen Themen, das, was ihm auf der Seele brennt und wollen natürlich daraus ableiten, was wir davon lernen können. Diese Woche geht es um das Thema Fundraising. Jan hat gerade 3 Millionen von Headline, einem der besten VCs der Welt, eingesammelt. Wir werden die nächsten 45 Minuten darüber sprechen, wie hat er das gemacht, was waren die Themen, wie war der Prozess, was waren die Insights. Also freut euch auf diese Folge.
Selfmade-Entrepreneur. First Call 0 auf 20 Millionen Euro.
AR. Dann Exit.
Jan, du warst beim Friseur.
Ich war heute beim Friseur. Ich habe mich heute schick gemacht für dich, Henny.
Ey, vielen Dank.
Aber fällt dir mal auf, ich mache mich immer schick für dich.
Machst du das?
Ja, wirklich.
Ja, ja, dann musst du jetzt immer noch ein bisschen mit Sport wieder anfangen.
Ja, ehrlicherweise hast du recht. Aber ich muss sagen, ich bin voll auf dem Yoga-Trip gerade. Also ich habe gar keinen Bock mehr auf Fitnessstudio, sondern ich mache jeden Morgen 20, 30 Minuten Yoga. Und weil da dieser meditative Aspekt mit drin ist, muss ich echt sagen, finde ich sehr, sehr geil.
Dann nimm uns mal die nächsten 30 Minuten meditativ mit in deine Yoga-Routine. Und ich glaube, wir haben heute eigentlich ein spannendes Thema. Und ich glaube, man kann eigentlich damit starten, Jan, die Katze ist aus dem Sack, oder?
Die Katze ist aus dem Sack. Wir haben geraced. Der alte Bootstrapper hat sich jetzt irgendwie auf ein neues Terrain gewagt. Und wir haben Headline mit an Bord, ja.
Ihr habt 3 Millionen, habt ihr announced?
2,9, ja.
Wie viele LinkedIn-Likes hast du bekommen?
Ich weiß es nicht. 200, 300?
Jan, das sind die neuen KPIs. Also wenn du keine LinkedIn-Likes hast und Impressions, dann hast du nicht gefundraised.
Ey, wo du das gerade sagst, ich bin wirklich der Überzeugung, diese ganze Creator, so was aus der Privatwelt quasi, du bist mehr wert, wenn du mal mehr Likes bekommst und mehr Follower hast. Ey, das kommt doch voll in die Businesswelt gerade, ne?
That's 1000%.
Ich bin überzeugt davon, künftig, so in 5 Jahren wird es so sein, du bekommst nur eine Gehaltserhöhung, wenn du auch mehr Follower hast oder so.
Ich glaube auch. Also ich meine das Thema, naja, aber das ist ein anderes Thema, sondern okay, 300 Likes für euer Announcement. Wir haben das letzte Mal, wir haben ja dieses Tagebuch so ein bisschen gestartet, dass wir beide uns einfach mal austauschen und du regelmäßig Update gibst, was so geht. Das letzte Mal hast du uns relativ detailliert erzählt, wie du Halo damals aufgebaut hast, aus der Agentur eine große Tech-Company gebaut hast. ChatGPT kam und du wieder Feuer und Flamme warst, eine neue Company zu bauen. Ja. Das ist jetzt ein paar Monate her. Und heute wollen wir mal über, wie kam dein LinkedIn-Post zustande? Wie kam das Fundraising eigentlich zusammen? Wie kommt so eine 3 Millionen in der Pre-Seed? Also, für alle, die jetzt nochmal zuhören, ne? Headline, 3 Millionen Pre-Seed ist schon mal recht ungewöhnlich.
Ja. Lass uns heute drüber reden. Ist auf jeden Fall ein spannender Prozess gewesen und ich habe auch wieder mal viel dabei gelernt. Ja, vielleicht nochmal ganz kurz ausgeholt. Ne? Also Saif, wir wollen ja das Wissensmanagement neu erfinden. Ne? Wissensmanagement ist so eine ewige Disziplin, die es in jedem Unternehmen in der Regel gibt. Ab einer gewissen Größe spielt es eine Rolle. Da sind mehrere Aspekte. Erstmal, wie kann man bestehendes Wissen bewahren? Wie kann man das Wissen, was es in der Firma gibt, zugänglich machen? Wie kann man das Wissen weitertragen und weitergeben? Und bisher ist es ein rein manueller Prozess. Ja, und wir wollen das komplett automatisieren mit der Hilfe von generativer KI. Ist ein total spannendes Feld, weil es auch so Makrotreiber gibt, die das Thema wichtig und relevant machen. Also die Babyboomer gehen bald in Rente. Das Wissen muss irgendwie bewahrt werden. Und wir gehen halt hin und sagen, Saif ist die Lösung, die dein gesamtes Firmenwissen, und es ist völlig egal, wo es liegt, in welchem Tool, in welcher Wissensquelle, in welchem Datensilo, wir nehmen dein ganzes Firmenwissen, wir nehmen KI und organisieren und sortieren dein Firmenwissen automatisch und machen es dann den Mitarbeitern wieder zugänglich. Einmal per Suche, das Google für die Firma, dann per KI, das ChatGPT für die Firma, aber quasi so, dass es wirklich den ganzen Firmenkontext und auch deinen persönlichen Arbeitskontext versteht und auch als Präsentationsebene, so dass man das Wissen aus verschiedenen Quellen zusammenziehen und für seine Mitarbeiter zentral aufbereiten und weitergeben kann. Ja, und damit greifen wir eine Kategorie an, in der es bisher keinen wirklichen Leader irgendwie gibt. Mit der Idee sind wir jetzt rausgegangen an den Kapitalmarkt, sage ich mal, und haben da tatsächlich einen richtig geilen Abschluss.
Meine Damen und Herren, Sie hören hier gerade den 3-Millionen-Seif-Pitch. Also Jan, du bist ja scheinbar immer noch im Fundraising. Also
ich bin immer noch dauerhaft,
always on. Elevator-Pitch, also
always on.
Wenn ich jetzt noch ein bisschen Geld hätte, ich kann mal meine Hasba anrufen, ob ich aus dem Dispo irgendwie rauskomme, kann ich noch investieren. Also ich habe es gerade gekauft.
Interessant, dass du es sagst. Wir überlegen gerade tatsächlich nochmal so eine Angel-Runde aufzumachen, weil wir gerade relativ viel Nachfrage bekommen von echt krassen Leuten, wo ich mir denke, so all die Personen mit an Bord zu haben, als Supporter, als strategischen Berater, als Angel, wäre richtig geil. Und deswegen nur so als kleiner Spoiler.
Okay, step by step. Also 3 Millionen Headline, großer LinkedIn-Post, jetzt schon wieder viel Nachfrage. Nimm uns nochmal mit, ich habe verstanden, das letzte Mal haben wir aufgehört, was ist eigentlich Seif? Seif, ihr habt einen Riesenmarkt, ihr habt ein Riesenthema, was ihr irgendwie tackeln wollt. Mhm. Du als alter Bootstrap-König hast dich jetzt aber entschieden, VC-Geld aufzunehmen. Wann habt ihr angefangen, Seif zu bauen? Wann hast du dich entschieden, oder wann hast du eigentlich gemerkt, so, okay, das wird ein VC-Case und ich will das nicht bootstrappen wie Halo und irgendwie die nächste große Company bauen?
Okay, step by step. Also, wir haben letztes Jahr vor allem damit verbracht, uns anzugucken, was sind so die Felder, in denen diese neue grundlegende Technologie, nämlich generative KI, einfach einen krassen Impact haben wird. Und haben uns wirklich auch sehr systematisch verschiedene Felder angeguckt und überlegt, wo ist der Markt schon besetzt, wo wird es wahrscheinlich so sein, dass ein bestehender Softwareanbieter einfach bei sich KI integriert, sag ich mal. Also mal so ein Beispiel, ja. Gibt ja jetzt viel so Tools, die irgendwie so Meeting-Recordings machen. Ja, aber die ganzen Meeting-Tools werden das einfach nativ einbauen. Ja, also
genauso der Fall sein. Ein
Google Meet oder so. Ja, Moment, aber es gibt ja heute keine Software, die auf all dein Firmenwissen überhaupt zugreifen kann. Okay. Es gibt einfach diese Lösung gar nicht. Es gibt zwar Wissensmanagement-Lösungen, sowas wie Wikis oder sowas, aber oder so Lernmanagement-Systeme, aber wir drehen ja das ganze Ding komplett auf links. Also deswegen haben wir uns das eben angeguckt und gemerkt, okay, da ist so ein Markt, der ist sehr fragmentiert. Es gibt ganz viele verschiedene kleinere Anbieter, es gibt keinen klaren Category Leader, sagt man ja, und den wollen wir jetzt bauen.
Ich meine, du als Bootstrap-König, der davor in der letzten Folge bei Halo gepredigt hat, du hattest ja ganz lange keine Investoren und warst quasi immer in der Kontrolle. Hm. Ja, wie kann das sein, dass du jetzt auf einmal sagst, nee, doch kein Bootstrap mehr, sondern wir nehmen jetzt VC-Money und wir machen jetzt das ganze Thema Fundraising mal auf? Weil das ist ja schon eine sehr, sehr entscheidende Fragestellung, die sich viele Startups am Anfang vielleicht auch nicht richtig stellen, weil das impliziert ja ganz viele andere Schritte, ganz andere Wachstumskurven, ganz andere Kontrollmechanismen für dich als Founder, die du in deiner ersten Company ja schon hattest.
Ja, sehr gute Frage. Habe ich tatsächlich auch schon ein paar Mal jetzt bekommen. Warum, du bist doch der Bootstrapper vom Herrn, so, warum machst du jetzt VC? Ich muss dazu sagen, ich bin ja kein dogmatischer Bootstrapper. Also ich bin da sehr opportun. Für Halo war es damals für uns genau der richtige Weg. Wir waren sehr früh dran im Markt, wir hatten die Zeit, es war kein krasser Landgrab. Wir haben schon jetzt sehr, 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 sehr genau uns überlegt, warum wir diesen Weg beschreiten wollen. Ja, und da spielen so ein paar Gedanken mit rein. Das eine ist so Market Grab. Ja, also ich finde, man muss sich immer angucken, wenn so eine neue Kategorie entsteht und die, ich sehe das schon so ein bisschen so, Wissensmanagement gibt es schon länger, aber jetzt so KI-enabled, ist das schon irgendwie was Neues. Und ich glaube schon, dass in Zukunft, jede Firma wird zukünftig irgendwie eine KI-Plattform intern nutzen. Und da wollen wir einen großen Marktanteil uns von holen. Und gleichzeitig glaube ich aber, wenn eine Firma einmal so eine Lösung implementiert hat, dann wird es sehr, sehr schwer sein, sie davon zu überzeugen, zu einem anderen Produkt zu wechseln. Ja, das heißt, für mich sind die Customer Acquisition Cost jetzt auf einem Greenfield Market viel, viel geringer als später, wenn ich gegen bestehende Lösungen konkurrieren muss bei den Kunden. Ja, und deswegen macht es ja Sinn, ökonomisch gesehen, wenn ich jetzt mir Geld reinhole, mit dem ich viel, viel günstiger neue Kunden gewinnen kann. Und ich versuche mir dann einen möglichst großen Marktanteil zu sichern, um den dann mit etwas weniger Geld zu verteidigen. Das ist so die eine Überlegung. Die andere Überlegung ist ja eine ganz klassisch geldgetriebene, also aus Equity-Sicht, ja. Ich sag mal immer so dieses Beispiel, wenn man so Leute fragt, willst du lieber 100% an einer 100-Millionen-Company haben oder willst du 10% an einem Unicorn haben, dann würden die meisten wahrscheinlich sagen, eher 100% an einer 100-Millionen. Also beides ist ja gleich viel wert, aber bei der einen Variante habe ich die volle Kontrolle. Ne? Aber wenn man sich plötzlich irgendwie die Zahlen anguckt und merkt, okay, ich kann aber theoretisch eine Decacorn-Company bauen, also eine 10-mal Unicorn-Company, dann wäre ja mein Anteil, wenn ich immer noch 10% halte, wären das ja 1 Milliarde. Ja, und das ist natürlich viel, viel mehr. Und dann irgendwann kippt halt dieses Verhältnis von Kontrolle hin zu, okay, ich nehme Externe mit rein, weil ich ein viel, viel größeres Ziel verfolge und auch glaube, dass ich es erreichen kann. Und genau diese Gedanken haben wir uns gemacht. Dann haben am Ende dann gesagt, okay, wir wollen wirklich hier in diesem Feld einen Marktführer aufbauen. Wir wollen da volle Kanone reingehen. Und dafür brauchen wir nicht nur Geld, dafür brauchen wir wirklich auch Investoren, die bereit sind, mit uns diese Reise anzutreten und auch diese große Ambition teilen.
Zur Begriffeinordnung, Bootstrappen ist quasi, ne, ohne Investorengelder. Jetzt reden wir von der Pre-Seed-Phase. Normalerweise ist ja eine Pre-Seed-Phase ein Startup oder ein Team. Ein gutes Team, eine gute Idee, aber in der Regel haben sie auch noch nicht so häufig ein fertiges Produkt oder vielleicht haben sie ein MVP, vielleicht haben sie schon die ersten Kunden, aber du warst da ja schon deutlich weiter. Du hattest ein MVP, der funktioniert hat, du hattest, was hast du gesagt, zahlende Kunden, wie viel haben die ungefähr schon gezahlt?
Ich glaube, wir hatten so 30.000 ARR, also Annual Recurring Revenue.
So, 30.000 ARR, dann kam die Entscheidung, okay, wir müssen Fundraising machen und jetzt wird's spannend, Jan. Da wollen wir jetzt rein von deinen Gedanken, von der Entscheidung, okay, ich entscheide mich bewusst dafür, die ganz steile Wachstumskurve zu gehen. Ich entscheide mich früh in einem Markt, der trotzdem zu dem Zeitpunkt auch schon sehr diffus war. Also gefühlt kam jede Woche ein neues Update von OpenAI. Gefühlt war jede Woche irgendein neues Startup. Aber ihr habt gesagt, okay, Landgrab, das ist die Strategie. Wir wollen jetzt schnell rein, wir wollen Geld einsammeln. Wie bist du dann vorgegangen? Du hast dich entschieden, ich erinnere noch damals, hast du gesagt, du hast bei uns in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, ey Jungs, ich glaube, wir machen Seif jetzt richtig groß, ich will ein Unicorn bauen, wir machen jetzt Investoren, wir sprechen jetzt Investoren an. Und deine erste Frage war, glaube ich, hat irgendjemand Ideen, welche Investoren sollen wir ansprechen? Wie ging es da los?
Ja, wie ging es da los? Ich habe ja schon grundsätzlich eine Idee gehabt davon, wie ich diesen Prozess aufziehen möchte. Vielleicht fange ich mal damit an. Ich habe festgestellt, in so einem Fundraising-Prozess, ich glaube, ich habe es beim letzten Mal auch schon erwähnt, als es um das Thema Exit-Prozess ging, man muss halt, also das Wichtigste aus meiner Sicht ist Momentum. Das heißt, du musst es irgendwie schaffen, während du im Markt bist und Kapital raised, irgendwie Momentum aufzubauen, oder vielleicht auch so ein FOMO aufzubauen und irgendwie die Investoren auch dazu kriegen, dass sie sich committen. Ja, weil ich glaube, auch in so einem Pre-Seed-Fundraising-Prozess ist es so, dass die viele Investoren, gerade wenn es eigentlich gar keine klassischen Pre-Seed-Investoren sind, so wie Headline beispielsweise, eher so ein bisschen abwarten und mal angucken wollen, wie entwickelt sich das Ganze und einfach so ein bisschen mehr sehen wollen. Das heißt, ich habe mir als erstes Gedanken darüber gemacht, wie möchte ich das Ganze zeitlich aufbauen. Und das, was zum Beispiel dazugehört, ist jetzt nicht einfach random irgendwie anzufangen, irgendwelche Leute anzuschreiben, sondern man macht erstmal eine Liste, überlegt sich, welche Investoren möchte ich ansprechen und dann spricht man die auch gleichzeitig an. Ja, und versucht da dann wirklich das Momentum reinzubringen, setzt sich vielleicht auch intern eine ganz klare Timeline und sagt, okay, wir wollen in 2 Wochen 10 Termine machen und eine Woche danach wollen wir irgendwie Termsheets bekommen und danach wollen wir eine Exklusivität vergeben an einen Investor für die Due Diligence oder so, ne? So sind wir eigentlich vorgegangen und dann startet erstmal die Vorbereitung.
Was war die Timeline? Was hast du dir Ziel gesetzt? Wie schnell wolltest du wie viel raisen? War das am Anfang schon klar?
Ja, wir wollten eigentlich 2 Millionen raisen und ich glaube, wir haben uns so 6 Wochen Zeit gegeben. Ja, so hatten wir das uns überlegt. Ich habe dann eine Liste gemacht. Ich habe viel mit Bekannten aus dem Netzwerk gesprochen und gefragt, okay, was wären aus deiner Sicht Investoren, die gut zu diesem Thema passen könnten, die einen guten Namen haben, eine gute Reputation haben, gutes Netzwerk haben. Und natürlich auch so ein bisschen, zu denen ich auch Zugang habe, also wo ich irgendwie mir eine Intro irgendwo herholen kann. Bin nicht so gut vernetzt, muss ich sagen, weil ich Bootstrapper bin, vom Hintergrund her nicht so super gut vernetzt in der ganzen Investorenszene. Das heißt, das war auch so ein Aspekt. Das so 6 Wochen, ja.
6 Wochen und dann geht die knackige Phase los. Das heißt, Pitch-Deck bauen, Listen vorbereiten und dann, als du das alles zusammen hattest, hast du gesagt, okay, jetzt geht die Ansprache los.
Ja, also wir haben natürlich 2 Dinge noch vorbereitet. Ich glaube, man braucht immer genau 2 Dinge. Du brauchst einmal ein Pitch-Deck. Und du brauchst irgendwie ein Business Model, also ein Financial Model oder sowas, also irgendwie eine Projection. Letzteres, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich immer total albern, bei einer Company, die so gut wie gar keinen Umsatz macht und irgendwie 2 Mitarbeiter hat, von denen der eine nicht mal ein Gehalt bekommt. Also da ist es so ein bisschen, weißt du, das ist wie irgendwie Bisschen Sterne was. Lesen, ja. Also wirklich.
Ja. Horoskop.
Genau, also ja, aus meiner Sicht bin ich auch ehrlichweise ein bisschen abgeschreckt dann immer, wenn dann Investoren in so einer Phase sagen so, ja, schick mal ein Financial Model und dann auch so Rückfragen stellen. So, ja, da habt ihr ja in 6 Monaten da irgendwie sagt ihr, euer CAC, ARR-Ratio geht irgendwie so und so. Und ich mal denke so, ey, wir wissen überhaupt noch gar nicht, wie wir genau vorgehen werden. Gut, aber trotzdem haben wir das vorbereitet, so mal ganz grob, also auf, ich glaube tatsächlich auf Jahresscheiben einfach so, wie könnte ungefähr der Wachstumspfad aussehen und haben uns das so ein bisschen rationalisiert, auch mit der Kapitalstory, die dahinter liegt, also wie viel Geld wir raisen, an welchen Stages und so ein bisschen einfach geguckt, wie schnell können wir das Ganze hochdrehen. Und diese beiden Artefakte brauchst du eigentlich, um an den Markt zu gehen. Und dann hast du natürlich als erstes immer dein Pitch-Deck, was du verschickst und wenn dann Interesse besteht, nochmal das Financial Model irgendwie hinterher.
Ich glaube, zum Thema Financial Model, weil wir haben damals ja auch bei einer anderen Company Pre-Seed geraced. Und ich finde es auch Quatsch. Und dieses Thema, sobald dir ein Business Angel sagt, schick mal deinen Businessplan oder Financial Model, dann denkst du so, come on. Also, darum geht's eigentlich nicht. Meine Erfahrung ist aber, es geht denen viel mehr darum, ob du deine Hausaufgaben machst und viel mehr deine Logik zu verstehen. Also, ich habe viele Investoren kennengelernt, die interessiert das dann gar nicht, was du 2026 irgendwie vorhersagst. Aber sie wollen halt, hey Jan, wie ist dein Mindset? Wie ist deine Go-to-Market-Strategy? Wie strukturiert bist du und kannst du mir das plausibel herleiten? Also ich finde, das ist häufig so eine Übung, wo ich sagen würde, okay, I get it. Die guten Investoren wollen es sehen, auch wenn man sagt so, wir wissen selber, das ist wischiwaschi. Mhm. Aber ich glaube schon, dass es eine Übung ist und das ist so das nächste große Thema im Fundraising, Vertrauen. Du hattest das Vertrauen, du hast vorher eine 9-stellige Firma geexitet. Das heißt, dein Standing ist ja schon mal anders. Aber für alle auch, die zuhören und dieses Fundraising gehen, Vertrauen ist eigentlich so die ultimative Basis. Weil gerade in der Pre-Seed entscheidest du dich ja, vertraue ich dieser Person, diesem Team? Gehen die mit meinem Geld gut um? Sind die so ambitioniert, dass das wirklich was Großes werden kann?
Ja, klar. Also gar kein Zweifel, ja, dass ich schon mal Firmen aufgebaut und verkauft habe und sozusagen bewiesen habe, dass ich es kann, ist ein brutaler Vorteil. Ja, ich glaube, es gibt für einen Investor ja nichts Komfortableres, als in Gründer zu investieren, die das schon mal alles irgendwie gemacht und gezeigt haben. Ist ja klar. Ja. Aber trotzdem, glaube ich, ist der Prozess trotzdem ansonsten gleich. Zu deinem Punkt mit dem Financial Model, stimmt, hast du recht. Habe ich ehrlich gesagt so gar nicht gesehen bisher, aber macht Sinn. Vielleicht ist das dann doch so ein bisschen auch die Überheblichkeit, so nach dem Motto, die müssen ja wissen, dass ich schon mal gemacht habe, warum muss ich jetzt mit dem Financial Model beweisen, dass ich es kann oder so, aber du hast recht, kann ich schon nachvollziehen. Was wir übrigens gemacht haben, ist, wir haben beim Pitch Deck 2 Varianten gemacht. Wir haben einmal so eine Teaser-Variante gehabt, die wir verschickt haben.
So 3-4 Slides dann.
Ja, ein bisschen mehr, ich glaube 6-7 Slides, aber die große Version, die haben wir dann wirklich für die Termine gehabt. Weil auch da, ich habe mir so selber überlegt, okay, wenn ich mache ja auch Angel Investments, ne, und wenn ich so einen 15 Seiten Pitch Deck bekomme, bin ich schon genervt, wenn ich das aufmache. Ja, und deswegen haben wir versucht, das ein bisschen zu kondensieren, so auf die wichtigsten Dinge, die einfach so ein bisschen dann Interesse wecken, ja, Interesse nach mehr. Ja, und das war dann die Version, die dann dazu geeignet war oder dazu geeignet sein sollte, um uns Termine zu organisieren. Ja.
Ich glaube, es gibt 3 Unterlagen. Du hast gesagt Pitch Deck und Financial Model. Ich glaube, die 3. Unterlage, die jeder haben sollte, ist das Anschreiben, also die Copies. Wie schreibst du einen Investor cold oder warm an? Also du hast ja gesagt, Schritt 1, du machst dir eine Liste. Das sind die Investoren, die du haben willst. Schritt 2, ich würde die Liste in A, B und C-Player unterteilen und ich würde als erstes meine C-Player, würde ich anteasern und würde denen mal so ein paar Texte, hey, dear oder liebe Stefanie, ich habe folgendes Thema, sehr, sehr kurz und prägnant, um zu schauen, kriege ich eine Reaktion drauf und nicht wie du so eine E-Mail schreiben, von wegen, wir sind so cool und das wird das nächste Unicorn, sondern erstmal reinteasern, was sind die Keywords, so wie du es bei LinkedIn gemacht hast.
Ja.
Und wenn du deine C-Kontakte, so habe ich es damals gemacht, ich meine, du bist einen Schritt weiter, aber ich habe erstmal meine C-Kontakte quasi abgearbeitet.
Ja.
Und ähnlich wie beim Product Building habe ich mir das Feedback aus den Pitches abgeholt. Was stellen sie für kritische Nachfragen? Wo bin ich überhaupt nicht gut in meiner Story? Und habe mich dann hochgearbeitet zu B und C und also von C zu B und nachdem ich B hatte und auch die ersten Commitments, bin ich zu A gegangen. Hast du das ähnlich gemacht? Hast du das so ein bisschen gerankt?
Nee, tatsächlich nicht. Aber der Hinweis finde ich mega wertvoll. Und ich glaube, wenn man ohne eine bestehende Reputation in so einen Prozess reingeht, ist das, glaube ich, der viel schlauere Weg. Ich bin mit dem Selbstverständnis da reingegangen, okay, ich habe eine Idee, wie ich die Copy schreibe, weil ich sie, glaube ich, selbst so ganz attraktiv finden würde. Ich habe es mir tatsächlich auch abgeguckt. Habe es mir abgeguckt, die Copy oder den Aufbau der Mail, auch bei den Leuten, die bei mir, wenn sie mich angeschrieben haben,
funktioniert haben.
Ja. Und ich kann es ja kurz erzählen, wir können es ja im Nachhinein auch gerne teilen. Ich teile auch gerne konkret die Mail, die ich rausgeschickt habe. das ist im Endeffekt ein kleiner Introsatz und dann eine Bullet-Point-Liste. Eine Bullet-Point-Liste, maximal 5, 6 Bullets oder so, wo man die wesentlichen Eckdaten einmal reinpackt. Also irgendwie, das ist die Idee, wir sind die und die erfahrenen Founder, der Markt ist riesengroß und wir raisen jetzt das und das und hätten euch gern dabei. Irgendwie so. Dass es wirklich schnell zu überfliegen ist. Weil ich glaube, wenn man zu viel schreibt, gerade so Fließtext in so einer Intro-Mail, ist häufig dann so, oh, ja.
Wir haben mit, ich weiß nicht, mit welchen Tools du gearbeitet hast, wir haben damals mit DocSend gearbeitet. Da kannst du genau tracken, welche Folien wie lange angeguckt werden. Und du denkst ja, okay, die nehmen sich da 5 Minuten Zeit und studieren mein Deck. Also meine Erfahrung ist, du hast eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden bis 1,5 Minuten.
Ja.
So muss auch die Mail sein.
Ja.
Und da wird sofort entschieden, ob du drin oder draußen bist.
Ja, ja. Ja, ich merke schon, du bist da deutlich analytischer vorgegangen als ich.
Ich hatte keinen neunstelligen Exit hinter mir.
Ja, also wir nutzen pitch.com für Präsentationen, mega cooles Tool und ich komme einfach mit Google Slides nicht klar, muss ich zugeben. Und die haben auch eine Funktion, über die man über einen Link das Deck teilen kann und dann sieht man auch, wie lange sind die Leute wo drauf. Habe ich mir aber ehrlicherweise gar nicht so angeguckt. Aber dazu kommen wir ja gleich, weil ja. Ich glaube, der Prozess, den wir uns so vorgestellt haben, der war dann deutlich systematischer in der Vorstellung, als er dann letztendlich gelaufen ist, ja.
Genau, lass uns da direkt weitermachen. Also Vorbereitung, Copies für die Mail sind wichtig. Du hast gesagt, ein paar kurze, knackige Bullet Points, die Interesse. Dann idealerweise kriegst du die Antwort, hey, let's talk. Oder hast du in der ersten Mail schon den Teaser mitgeschickt mit den 5, 6 Slides?
Ja, habe ich direkt mitgeschickt.
Okay, Da kommt das mit rein. Mhm. Da muss erstmal das Gröbste, da muss der Interesse für das Team, für das Thema und für den Markt irgendwie und warum ihr unique seid, geweckt werden. Was hast du dann gemacht? Dann kam der zweite Call und da hast du dann quasi die große Präsentation rausgeholt.
Ja, nee, dann kam der erste Call.
Ja.
Ne? Genau. Und ich glaube, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, ich habe in der Intro-Mail auch meinen Calendly-Link mitgeschickt. Also Calendly ist so ein Tool, über das sich dann Interessenten Termine buchen können, in meinen Kalender direkt rein. So ein bisschen diesen Schritt überspringt mit, okay, wann hast du Zeit, wann habe ich Zeit, oh, dann kann ich nicht und dieses kennt man ja. Und ich glaube, ich hatte es direkt mit drin, das heißt, die haben sich dann Termine bei mir eingebucht. Und ja, ich habe das dann alles so ein bisschen in so einem Excel-Sheet einfach mitgepflegt. Also wen haben wir wann kontaktiert und wer hat sich schon zurückgemeldet, wer nicht, damit ich auch wusste, okay, wo muss ich gegebenenfalls irgendwie nachgehen.
Mhm. Genau. Wie groß war deine Liste von Investoren, die du ansprechen wolltest? Wer stand da so drauf?
Er war gar nicht so lang. Also wir haben, glaube ich, so um die 15 Investoren angeschrieben, weil wir schon da relativ selektiv sein wollten. Und also die Namen, also Headline offensichtlich, mit dem wir gesprochen, wir haben mit Capnamic gesprochen, mit Notion, mit Hoxton, 42 Cap, Speed, ja, mehr Namen fallen mir gerade nicht so ein, aber
können wir auch nochmal einbleichen. Wenn du die Liste noch hast, ist ja vielleicht interessant zu teilen. Klar, wer macht so B2B, SaaS, KI?
Ja, können wir gerne teilen.
So, das heißt, okay, du hast die ersten Gespräche gehabt, du hast dann relativ schnell Termine reinbekommen. Und dann, wie lief der Pitch ab?
Ja, also es war interessant zu sehen. Also wir haben relativ schnell Termine bekommen, aber nicht von allen. Sondern die haben unterschiedlich schnell reagiert. Was, glaube ich, auch damit zusammenhängt, einfach in welchem wie busy die Leute gerade waren. Wir haben ja auch im Sommer geraced, das ist sehr ungewöhnlich. Also eigentlich ist so in diesem im Finanzsektor, also Juli, August ist irgendwie heilig.
Da ist tot
quasi.
Das sind sie alle auf Ibiza oder Mykonos.
Genau. Ich glaube aber tatsächlich, wir kommen ja aus so einer Phase, wo relativ wenig passiert ist. Also wir hatten ja so einen kleinen Downturn in dieser ganzen VC-Szene und meine These war, dass wir im Sommer diesen Jahres jetzt eigentlich eine ganz gute Chance hatten, so auch rauszustechen, weil logischerweise wissen das alle Startups und schicken dann eher keine Decks. Und wir dachten, okay, wir hauen das einfach trotzdem raus.
Antizyklisch.
Genau, so ein bisschen antizyklisch. Wir haben schon gemerkt, ein paar waren dann langsam zu antworten, ein paar haben einfach gesagt, okay, weißt du was, ich bin gerade so busy, ich bin gerade an 3, 4 Deals dran, ich kann gerade einfach kappermäßig mir das Thema nicht angucken. Und dann gab es ein paar, die sehr, sehr schnell waren. Ja, also Notion beispielsweise war sehr, sehr schnell und meinten auch, wollten auch schnell auf so eine Exklusivität pushen. Ja, haben im ersten Termin direkt gesagt, ja, we want to be the first to the game und wenn ihr das mit uns machen wollt, dann bitte nicht noch mit anderen jetzt reden. Und da habe ich natürlich dann direkt gesagt, so ja, nee, wir haben jetzt hier einen Prozess am Laufen. Was sie nicht so cool fanden, ja. Also das ist dann, stößt man auch manchmal nicht so auf Gegenliebe, weil klar, aber ich kann die Taktik verstehen, dass sie sagen, okay, wir wollen die Konkurrenz sozusagen ausschließen, wenn sie sich das angucken. Genau, und einige waren halt sehr schnell. Headline war auch sehr schnell, aber das liegt eben auch daran, Jonathan und ich, wir kennen uns schon ein paar Jahre. Jonathan hat sich damals für ein Investment in Halo interessiert und das kam dann nicht zustande. Und wir hatten uns, glaube ich, Anfang 2024, als ich zum ersten Mal was über Seif gepostet hatte auf LinkedIn, hatten wir uns schon einmal kurz getroffen. Ja, und da hatte ich ihm aber gesagt, nee, wir bootstrappen. Das heißt, wir hatten schon so einen Kontakt, aber er hat dann auch relativ schnell geantwortet, so dass wir uns dann relativ schnell getroffen haben.
Das heißt, wir sind ja eigentlich immer noch in der Phase, Momentum aufbauen, FOMO kreieren. Du hast die Rückmeldung bekommen, einige waren schneller, einige waren langsamer. Nehmen wir uns noch mal ganz kurz mit, wie laufen dann solche ersten Kennenlern-Pitch-Calls? Sind die eine halbe Stunde, führst du dann durch die 15 Deck? Was war so deine Taktik dahinter?
Ja, also es ist eigentlich immer eine halbe Stunde. Geht eigentlich immer so los, dass die Fans reinkommen, so 2-3 Minuten was zu ihrem Fund sagen und warum sie irgendwie toll sind. Und herausstechen und ja sonst irgendwelche Dinge. Und dann geht's eigentlich direkt los in Intro von uns und dann das Pitch-Deck. Und das geht dann, also habe ich zumindest mal so versucht, so auf 10 Minuten zu kondensieren, dass man hinten raus nochmal irgendwie 15, 20 Minuten für Q&A hat. Also die Termine gehen eigentlich in der Regel immer, das ist glaube ich so Marktstandard immer, die Ersttermine immer eine halbe Stunde.
Und da musst du überzeugen. Und bist du direkt rein mit Demo und hast schon gezeigt, hey, wir haben 20 ARR, wir haben schon zahlende Kunden. Was waren so deine Bullet Points, wo du gesagt hast, darauf werde ich jetzt am Anfang besonders pushen? Oder was ist das Thema Technologie? Wir sind besonders gut in Technologie, weil du musst dich ja irgendwie, irgendwo musst du ja deinen Punkt machen und sagen, deshalb bin ich besonders gut. Ich bin ein guter Operator oder ich bin besonders gut in Tech. Was war deine Taktik?
Ja, ich glaube, jedes Startup muss sich halt überlegen, was sind die USPs des Startups? Also wie sticht dieses Startup halt gerade heraus? Bei uns ist es ganz klar irgendwie der Track Record und dass wir schon mal was aufgebaut haben, dass wir den Space kennen, dass wir uns die Idee nicht irgendwie aus dem blauen Dunst überlegt haben, sondern das wirklich auf einem Marktwissen beruht. Und dann wussten wir aber auch, dass wir schon eine sehr, sehr, also zu dem Stadium auch schon bereits eine sehr, sehr besondere Technologie entwickelt haben, die Peers einfach wirklich komplett eigenständig entwickelt hat. Also es gibt ja dieses Retrieval Augmented Generation als Mechanismus, um KI mit bestehenden Daten zu verknüpfen. Und Peers hat einfach mal eine eigene verbesserte Version von Retrieval Augmented Generation gebaut, nämlich Contextual RAG. Und damit haben wir jetzt, hatten wir ja schon in den ersten Ergebnissen gesehen, dass die einfach richtig gut sind. Und das war auch so ein USP, den wir unbedingt mit reinbringen wollten in den Pitch. Das sind Sachen, die wir gestretched haben. Logischerweise Markt, ja, weil wir, wie gesagt, bauen ja ein horizontales, oder bespielen ja ein horizontales Produkt, einen horizontalen Markt. Und das war eben auch nochmal wichtig hervorzuheben, okay, wir gehen hier nicht irgendwie auf einen 5-Milliarden-Markt, von dem wir uns 10% Market Share holen wollen, sondern wir gehen halt auf einen freaking 100 Milliarden Markt.
Dann in dem Deck, also nach dem Pitch, wie ging's weiter? Also wir wollen jetzt einmal kurz durchgaloppieren. Erstes, also Mail geht raus, Calendly ist gebucht, erste Demo wird gezeigt. Du hast natürlich die Referenz zu sagen, wir kennen den Markt. Ich glaube, eine Sache, die du gerade wichtig gesagt hast, und ich glaube, jeder und jede, die zuhört, ich glaube, da gehen die Ohren bei Investoren auf. Es gibt Gründerteams, die gehen mit einer Idee raus und es gibt Gründerteams, die gehen mit Insights raus, weil ihr habt eine Insight aus einer Industrie und es ist viel besser als, ich habe eine Idee für eine neue Koch-App oder wie man irgendwas organisiert. Nee, ich habe die letzten 10 Jahre im folgenden Space oder ich habe das und das gemacht. Das ist mein Insight, das ist mein Wissensvorsprung, deshalb sind wir das beste Team dafür.
Ja, 100%. Und ich glaube auch nicht, dass man unbedingt 10 Jahre in dem Space gearbeitet haben muss. Ich glaube, es reicht schon einfach, wenn man sagen kann, okay, wir haben uns mit dem Thema auseinandergesetzt, wir haben mit Kunden gesprochen oder potenziellen Kunden und Marktteilnehmern gesprochen und haben einfach jetzt wirkliche Insights. Ja. Ja, auf jeden Fall.
Und von First Outreach zu, also wie schnell ging es dann, dass ihr quasi die ersten Commitments bekommen habt? Wie viele Gespräche hast du geführt? Wann kam die Zusage?
Ja, lass uns vielleicht einmal ganz kurz nochmal die Theorie zu Ende besprechen und erzähle ich, wie es bei uns gelaufen ist.
Ja.
Nämlich ganz anders. Also in der Theorie läuft es halt so, du machst irgendwie, keine Ahnung, schreibst 20 an, 5 melden sich, hast Termine. Von den 5 haben am Ende vielleicht 2-3 Interesse. Dann gibt's nochmal, also typischerweise, was dann passiert ist, nach dem Ersttermin, die besprechen sich intern, sagen, okay, wir haben Interesse, haben dann nochmal in dem zweiten Termin diverse Fragen, irgendwie Follow-up-Fragen, wollen nochmal tiefer einsteigen. Und danach würde ich sagen, geht's eigentlich schon fast ins IC. Also die Venture Capital Fonds haben ja immer so Investment Committees, die sich letztlich aus den ganzen Partnern und irgendwie Experten zusammensetzen und die dann am Ende Investmententscheidungen treffen. Und das IC tagt dann irgendwie einmal die Woche, bespricht alle möglichen Deals und sagt dann irgendwie Hü oder Hopp. Und das ist so der normale Prozess, wie es normalerweise laufen würde. Und von diesen 20, die man angeschrieben hat, wie gesagt, im Funnel sozusagen kommen am Ende irgendwie 2, 3 bei raus. Und so würde das Ganze aussehen.
Bei euch war es anders.
Ja, bei uns war es anders. Wir haben in den Ersttermin relativ deutlich gemacht, dass wir Zug im Prozess haben. Hatten wir auch, ja. Also wir hatten eben, wie habe ich eben schon gesagt, so ein Investor hat ja auch direkt gesagt, so ja, wir wollen eigentlich nur alleine mit euch reden und wir können auch nächste Woche direkt einen Termsheet legen. Also die haben dann auch wirklich, achso, ich muss vielleicht auch noch erklären, ne? Also diese Termsheets sind im Prinzip so eine Art Absichtserklärung, die dann letztlich die Rahmenbedingungen des Investments bestimmen oder angeben. Und das ist im Prinzip ein Investmentangebot, so kann man es eigentlich verstehen. Ja. Termsheet ist ein Investitionsangebot eines Investoren. Und wir hatten dann echt Zug im Prozess. Und ich habe dann nach den ersten Terminen die Investoren, mit denen ich das eigentlich ganz gerne machen wollte, oder wir das machen wollten, angehauen und meinte, Leute, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr jetzt richtig schnell sein.
Also FOMO kreieren, auch Druck in den Prozess zu bekommen, dass alle committed sind, jetzt hier Gast zu geben.
Ja, wenn du so willst, ja. Nur wir haben uns das nicht ausgedacht, das war wirklich so. Also wir wurden da richtig gechased und dann ist es bei uns eben so passiert, dass wir hatten Headline getroffen Mitte Juni und eine Woche später hatten wir das Termsheet und 10 Tage nach unserem ersten Treffen haben wir das Termsheet unterschrieben.
Wahnsinn. Also von den angestrebten 6 Wochen hast du bei weitem nicht so lange gebraucht, wie es dann am Ende ausgegangen ist.
Ja, und man hätte jetzt natürlich sagen können, okay, warum habt ihr nicht nochmal gepokert? Na, ihr hättet ja nochmal die Investoren ein bisschen gegeneinander ausspielen können, Bewertung hochschrauben und so weiter. Wir haben ja auf einer, ich glaube, fast 11 Millionen Bewertung geraced und hätten natürlich irgendwie sagen können, okay, wir wollen jetzt mal irgendwie auf 15 Millionen oder so hochpushen. Aber mir war in dem Moment tatsächlich wichtiger, ich habe das auch in der letzten Folge ja gesagt, ich bin nicht so ein Freund davon, so Fundraising-Prozesse so ewig in die Länge zu ziehen und da auch so zu pokern. Wir wollten das ganz gerne mit Headline machen. Headline ist eine brutale Brand, machen normalerweise kein Pre-Seed. Das ist eine krasse Bestätigung, ein richtig geiler Partner mit einem Ansprechpartner, den ich auch schon seit ein paar Jahren kenne. Ist auch wichtig, ja. Das ist, ich glaube, das brauche ich niemandem mehr erzählen. Die durchschnittliche Partnerschaft, wenn man so ein Startup zusammen aufbaut mit Investoren, die dauert länger als die durchschnittliche Ehe in Deutschland. Ja, und man kann sich nicht einfach scheiden lassen übrigens. Also man muss schon wissen, mit wem man da ins Bett steigt. Und das war mir halt wichtig. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wenn einer der Investoren, mit dem wir das wirklich gerne machen wollen, wenn der so unterwegs ist, dass er Gas gibt, dann ziehen wir es auch durch und machen keine extra Schleifen und spielen keine Spielchen.
Und auch das ist ja eine wichtige Frage, glaube ich, die viele umtreibt. Und mich hat sie damals auch umgetrieben. Woran erkenne ich gute Investoren und woran erkenne ich schlechte Investoren?
Ja, das finde ich gar nicht so leicht, weil erzählen können die Leute immer alles. Ja, und da ist auch tatsächlich von Investorenseite häufig viel Vertriebsbla mit drin. Sorry, dass ich jetzt jemandem damit auf den Schlips trete, aber sehe ich schon so. Also wichtig ist immer, dass man schnellstmöglich mit den Partnern redet. Das sind die aus meiner Sicht die wirklich diese Fonds verkörpern und am Ende die Entscheidung treffen und am Ende auch die, mit denen man dann zu tun hat, die dann also im Board mitsitzen und mit denen man dann regelmäßig irgendwie Strategie bespricht und weitere Entwicklung bespricht.
Wie hast du erkannt, dass Headline die richtigen sind? Du hattest ja auch genug andere, aber was war das Bauchgefühl? War es Jonathan, der dein persönlicher Ansprechpartner war?
Also das eine ist sicherlich Reputation im Markt. Mhm. Ja, und da kann man sich, glaube ich, relativ einfach auch ein Bild machen, indem man, die VCs veröffentlichen ja alle ihre Portfolio-Companies auf der Website, dann guckt man sich die ein bisschen durch, guckt, okay, kennt man vielleicht einige von den Foundern oder kann die einfach mal anhauen auf LinkedIn, einfach mal fragen, ob man mal sprechen kann. Also das ist im Prinzip eine Due Diligence von Startup über den Investor
sozusagen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Das machen viele
mega wichtig.
Ja, hört mega wichtig. In dem Portfolio, schreibt den Leuten, wie ist die Zusammenarbeit mit dem Investor.
Ja.
Weil sobald du da einmal gefangen bist und einmal die Kröte im Korb hast.
Ja. Und vor allem würde ich nicht darauf reinfallen, dass der VC einem die Kontakte gibt, weil die geben immer natürlich die happiesten Founder raus, sondern selber einfach raussuchen, ein bisschen random pick und einfach sagen, okay, mit dem möchte ich gerne mal sprechen. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, dann schon einfach so ein bisschen auch zu gucken, okay, wie unterscheidet sich so die Value Proposition? Ist das eher ein passiver Investor? Ist das eher ein aktiver Investor? Ich habe zum Beispiel gesagt, aus meiner Sicht macht es jetzt keinen Sinn, in unserer Stage ein Board einzurichten. Ja, und dann irgendwie Monthly Board Meetings und irgendwie Reporting und so. Das würde uns nur ausbremsen. Sondern ich habe relativ klar im Kopf, was ich irgendwie machen will. Ich habe relativ klar im Kopf, wo wir hin müssen. Und möchte erstmal möglichst viel Freiheit haben. Und Headline hat definitiv damit gepunktet, dass sie gesagt haben, sie brauchen jetzt erstmal kein Board und kein Board Seat. Das heißt, wir haben keine regelmäßige Governance. Klar müssen wir aber zu so ein paar Zahlen liefern da fürs Fund Reporting, aber abgesehen davon lassen sie uns jetzt erstmal laufen und das ist genau das, was auch am Ende gepunktet hat bei uns. Ja.
Dann nimm uns nochmal mit an den Punkt, weil du es eben so beiläufig gesagt hast, wird wahrscheinlich auch viele interessieren, wie läuft so diese Bewertungsfindung ab? Also du hast gesagt, eure Post- oder Pre-Bewertung waren 11 Millionen?
Ja.
Wie genau ist das zustande gekommen? Wie wichtig ist so ein Poker am Anfang um die Unternehmensbewertung? Und das war auch deine strategische Entscheidung. Wie viel Shares gibt man üblicherweise in so einer Pre-Seed ab? Warum hast du dich dafür entschieden?
Ja. Also ich würde jedem Gründer, jeder Gründerin dazu raten, sich selber vorher zu überlegen, wie man sich die Bewertung vorstellt und mit der Bewertung auch bewusst reinzugehen und das nicht dem Investor zu überlassen, die Firma zu bewerten, weil es in so einer frühen Phase gibt es gar keine richtige mathematische oder finanzielle Bewertungsgrundlage. Ja, du guckst ja nicht an, wie viel Umsatz ist da, aber es gibt keinen, sondern es gibt, oder Gewinn oder so gibt es ja nicht, sondern es ist einfach nur die Confidence auf die Idee, auf das Team. Und da hatten wir uns halt überlegt, dass wir mit 10 Millionen reingehen wollen. Und das haben wir dann auch selbstbewusst so vorgetragen. Dann gab es am Anfang so ein bisschen Versuche, das vielleicht runter zu verhandeln. Und dann sind wir aber hart geblieben und gesagt, okay, wir haben genug Nachfrage für Investments in Seif und sind da hart geblieben. Ich habe ja eingangs gesagt, wir wollten 2 Millionen raisen. Und 2 Millionen auf einer 10 Millionen Pre bedeutet 12 Millionen Post-Money-Bewertung. Und dann hat der Investor jetzt sozusagen 2/12 Shares. Ja, ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt ist. Ich glaube so 16% oder irgendwie sowas. Und dann haben wir was gemerkt, was, glaube ich, für die meisten Funds gilt. Die meisten wollen eigentlich, wenn sie investieren, gerne 20% nehmen. Einfach, weil sie sagen, ansonsten lohnt sich sozusagen der ganze Aufwand nicht zu investieren, weil sie wollen hinten raus ja auch möglichst profitieren. Wenn weitere Finanzierungsrunden kommen, findet ja auch nochmal eine Verwässerung statt. Nicht nur von den Gründern, sondern ja auch von den Early-Stage-Investoren. Und da hat Headline dann gesagt, sie möchten gerne 20% nehmen. Und dann haben wir gesagt, okay, aber wir gehen nicht mit unserer Bewertung runter. Also wir hätten ja auf 8 Millionen runtergehen können, dann wären es 2/10 gewesen. Das wären genau 20% gewesen. So haben wir gesagt, okay, dann müsst ihr halt einfach mehr investieren. So, ne? Und so haben wir uns dann irgendwie an diese, die Zahlen sind ja so ein bisschen krumm, ehrlicherweise. Da haben wir uns so ein bisschen angenähert, so dass dann irgendwie, dann kam noch der Virtual Stock Option Pool damit rein, der hat dann noch eine Rolle gespielt, weil der so eine Art virtuelle Dilution bedeutet. Wir haben das dann so in so einem Excel-Sheet so hin und her gerechnet und dann kamen wir irgendwie so bei diesen Zahlen raus. Ja. Und so haben wir im Endeffekt dann mehr geraced, als wir eigentlich raisen wollten. Ja, kann man jetzt sagen, okay, ist nicht ideal, weil wir haben ja mehr Verwässerung in Kauf genommen. Ja, aber wir haben uns dann auch gleichzeitig überlegt, okay, ich bin sowieso nicht so ein Freund davon, diese sehr eng getakteten Fundraising-Zyklen zu haben, sondern ein bisschen mehr Headroom, dass man jetzt nicht irgendwie nach 18 Monaten, sondern vielleicht nach 24 Monaten nochmal raised, klang für mich oder für uns in dem Fall schlüssig.
Das ist alles nach dem Termsheet passiert? Also ihr habt euch entschieden, okay, mit der Headline, wir machen
Nein,
das?
Das passiert alles vor dem Termsheet.
Okay.
Das Termsheet legt all diese Bedingungen dann schon fest und wird dann auch vereinbart.
Das heißt, ihr habt eigentlich in 10 Tagen diese komplette Bewertung, die ganzen Themen habt ihr einmal durchverhandelt, um dann zu sagen, alles klar, jetzt wird das Termsheet unterschrieben.
Ja, ja.
Was passiert dann nach dem Termsheet?
Dann kommt die Due Diligence. Das heißt, der Investor guckt sich an, ob das, was wir erzählt haben, irgendwie alles stimmt. Das ist natürlich bei uns denkbar einfach. Ja, wir haben so ein paar Kundenverträge, ein paar Lieferantenverträge und einen Angestelltenvertrag oder sowas. Und das haben sich dann die Anwälte so ein bisschen angeguckt. Aber das war so logischerweise ein ganz kleiner Teil. Aber dann muss vor allem das Vertragswerk entwickelt werden. Ja, weil wir ja im Prinzip eine nackte GmbH waren, musste dann für unsere GmbH eine Satzung und eine Gesellschaftervereinbarung entwickelt werden, die als Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen Gründern und Investoren taugt.
Jetzt ist ja die entscheidende Frage, okay, ihr habt die Verträge unterschrieben, Jan, wofür brauchst du das Geld? Also du hast jetzt Fundraising, du hast jetzt 3 Millionen auf dem Konto mit einem Team, was am Anfang zu zweit bestand. Wie hast du so einen Plan gemacht? Du wolltest 2 Millionen raisen, du hast 3 Millionen bekommen. Du hast gesagt, normalerweise für so einen Fundraising-Prozess, man sagt, alle 18 Monate muss man ungefähr, so lange solltest du deine Liquidität planen.
Ja.
Was machst du jetzt mit dem Geld? Musst du dann wieder raisen? Was bedeutet Fundraising? Weil vor dem Fundraising ist nach dem Fundraising, habe ich gelernt.
Ja, also erstmal stellt sich ja die Frage, wie sind wir überhaupt auf diese 2 Millionen ursprünglich gekommen? Und ich glaube, es gibt immer so 2 Vorgehensweisen. Die eine Vorgehensweise ist, du überlegst dir, wie viel willst du raisen? Und dann überlegst du dir, wie viel kann ich mit dem Geld potenziell erreichen? Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, du überlegst dir, wie viel will ich erreichen? Was sind meine Ziele? Und wie viel muss ich dafür raisen? Wir sind den zweiten Weg gegangen. Wir haben uns überlegt, wie viel Annual Recurring Revenue, wie viel Wachstum wollen wir aufbauen? Und wie viel Geld brauchen wir dafür? Und wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir jährlich um 300% wachsen wollen.
300%?
Um 300%, also ja, verdreifachen. Und davon haben wir abgeleitet, wie viel Geld wir investieren müssen. Pi mal Daumen. Es ist super Blackbox, ja. Aber du versuchst natürlich einigermaßen abzuleiten, okay, wie viel Marketing-Dollars muss ich dafür ausgeben? Da helfen uns die Erfahrungswerte. Also ich weiß zum Beispiel, so im SaaS-Bereich musst du normalerweise damit rechnen, dass du so 2x ARR, also 2x jährliche Lizenzgebühr für die Software, musst du ausgeben, um einen Kunden zu gewinnen. Also als Faustregel.
Das heißt, wenn die Lizenz 500 Euro im Jahr kostet, dann musst du ungefähr 1.000 Euro ja, für einen Neukunden ausgeben.
Genau, ungefähr. Ja, und so konnten wir ungefähr ableiten, okay, wenn wir, sagen wir mal, 1 Million ARR erreichen wollen, müssen wir dafür ungefähr 2 Millionen ARR ausgeben.
Okay, ja. Das ist der nächste große Meilenstein.
Ja, also 1 Million ARR jetzt zu erreichen, ist definitiv der nächste Meilenstein. Und dann vielleicht noch so als einen Hinweis, ich bin immer so ein Freund davon, so under promise und over deliver. Ich glaube, das ist bei den Investoren echt super wichtig. Ja, weil wir fangen natürlich jetzt schon an, mit den Investoren zu sprechen für die nächste Finanzierungsrunde. Und denen sagen wir durchaus auch, wo wir hinwollen. Die haben ja auch unser Pitch Deck zum Teil schon bekommen. Und da steht ja auch drin, was unsere Ziele sind. Insofern haben wir uns vorher darüber Gedanken gemacht, was ist eine Zahl als Ziel, die sich für uns gut anfühlt, komfortabel anfühlt, damit wir sie möglichst auf jeden Fall auch übertreffen.
Ja. Ja. Ich glaube, eine Sache, die habe ich damals von Simon Schminke gelernt. Man muss, wenn man sich für das Thema Fundraising entscheidet, dann muss man auch die VC-Seite verstehen. Und ein VC möchte eigentlich mit jeder Runde seine Bewertung verdoppeln oder verdreifachen. Das heißt, wenn du jetzt mit 11 Millionen reingehst, dann musst du bei der nächsten Runde eigentlich möchte Headline idealerweise sehen oder irgendwelche anderen, dass du dich verdoppelt oder verdreifachst von der Bewertung. Und so kannst du es dann quasi auch wieder runterbrechen.
Ja.
Was brauche ich, dass in der, die nächste wäre ja bei euch Seed, da kommt die Series A, Series B und dann hast du irgendwie die Growth Stage.
Mhm.
Da sind ja nochmal andere Metriken. Aber
ja,
man muss das so ein bisschen rechnen. Und keiner tut sich damit einen Gefallen, in einer sehr, sehr hohen Bewertung reinzugehen. Das hast du in den 2021er Jahren so gesehen, wo ja, ganz viel Geld da waren.
Ja.
Mit einer möglichst hohen Bewertung rein, wenig Shares abgeben. Aber die meisten Startups wachsen in ihre nächste Bewertung gar nicht rein.
Mhm.
Und dann kommt dieses Thema Abschreibung, dann bist du wieder, dann hast du nicht mehr Momentum, sondern bist ja eigentlich, ne, hast overpromised und underdelivered, also ja, hast dein Wert nicht, dein Versprechen nicht halten können.
Ja.
Und dieses ganze Thema Reputation und langfristig zu denken, ist, glaube ich, extrem wichtig. Auch in so einem Fundraising-Prozess, du hast es eben gesagt, sobald ihr einmal eure Decks rausschickt, geht davon aus, dass andere Investoren auch diese Decks sehen. Die teilen das untereinander oder der legt das bei sich ab, auch wenn er jetzt nicht klar, bei dir investiert. Und der schaut dann 6 Monate oder 12 Monate und guckt da nochmal rein, wenn du wieder auf ihn zukommst. Was hast du mir eigentlich damals versprochen und wie bist du reingegangen und wo bist du eigentlich heute? Also
ja, ja,
auch da, bist du wieder credible? Bist du ein Hafensänger? Hast du mir viel zu viel versprochen? Oder
ja,
hältst du auch das, was du versprichst? Und das kann ruhig ambitioniert sein, aber gibst du Gas?
Ja, 100%. Ne? Man muss das ein bisschen ausbalancieren, wobei ich ehrlicherweise immer sage, macht euch nicht zu viele Gedanken um diese ganze Equity-Story, Bewertung hochschrauben oder so, sondern am Ende kommt eine hohe Bewertung von einer geilen Execution. Ja, also so einfach ist es halt am Ende des Tages. Ja, wenn wir jetzt in den nächsten 18 Monaten nicht mehrere Millionen ARR ballern, dann werden wir diese nächste Bewertung so nicht bekommen. Also, weil warum sollte jemand nochmal eine höhere Fantasiebewertung mitgehen, sondern jetzt müssen wir halt beweisen, dass wir es drauf haben. Übrigens, viele haben mir natürlich dann gratuliert, so ja, geil, herzlichen Glückwunsch zur Finanzierungsrunde. Ich sag dann eigentlich immer, ja, danke, aber jetzt beginnt die Arbeit. Ja, weil Geld von Fremden zu nehmen und zu akzeptieren, um daraus Wert zu schaffen, das ist eine Verpflichtung. Und das jetzt beginnt für uns die Arbeit. Ja.
Fundraising is not glamorous. Also ich glaube, viele Startups starten und sagen, mein Ziel ist es irgendwie in der Gründerszene eine Funding-Runde zu announcen, aber eigentlich beginnt die Arbeit danach und dann musst du diese, es sind ja Vorschusslehre, also jemand vertraut dir sein Geld an und jetzt wird sich zeigen, wirst du dem gerecht, kannst du wirklich delivern und eigentlich gratuliert man erst zum Exit, also das hast du ja davor schon hinbekommen. Lass uns noch einmal kurz, bevor wir das Ganze irgendwie zusammenfassen, nochmal diesen ganzen, also deinen Fundraising-Prozess, den ideellen, den es in der Theorie gibt, aber du hast es ja auch selber gesagt, du bist selber Investor, Business Angel und mit deiner jetzigen Erfahrung, was sind die häufigsten Fehler, die meisten Startups im Fundraising verkacken?
Hui, also ich glaube, die meisten führen keinen so richtig strukturierten Prozess.
Prozess?
Ja, also dieses Thema Momentum, irgendwie wirklich nicht einfach irgendwie lose Leute anschreiben hier mal und dann kriegt man da, auch übrigens, ne, man kriegt ja auch viel Inbound. Also als wir mit Seif rausgegangen sind, dann haben ja auch Leute angefangen, uns auf LinkedIn anzuschreiben. Und ich würde eher dazu raten, dann nicht die Termine anzunehmen, sondern eher zu sagen so, nee, we're not currently raising, but we'll be reaching out as soon as we do. Und sich die lieber die Namen aufzuschreiben und das wieder Richtung Momentum zu treiben. Ich glaube, das ist so ein Thema. Deck ist echt wichtig, sehr wichtig. Ein einfaches, schnell verständliches Deck, nicht überladen. Man versucht ja immer irgendwie alle Argumente, die für einen sprechen, in so ein Deck reinzupressen. Ich glaube, das überfordert die kognitive Aufnahmefähigkeit von Menschen generell. Und ich würde es eher schlank halten. Ich glaube, wir teilen ja auch das Deck hier als Teil des Podcasts.
Wir schenken es dir in die Shownotes,
ja, linken
wir
es auf jeden Fall mal. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wie wir das gemacht haben. Das Deck hat sehr gut funktioniert, fand ich. Mhm. Auch so von. Ich würde übrigens auch dazu raten, ein unterschiedliches Deck zu benutzen zwischen dem, was man rausschickt und dem, was man präsentiert. Ja, haben wir ja vorhin schon gesagt, Teaser und das Präsentationsdeck. Typischerweise sind so Teaser-Slides mehr gefüllt mit mehr Charts und mehr Pfeilen und hast du nicht gesehen. Und ein Präsentationsdeck sollte ganz anders aufgebaut sein und viel, viel schlankere Slides haben und möglichst auch nicht irgendwie schon die ganze Slide aufdecken, während man noch redet und so. Das sind einfach so ein paar Handgriffe.
Prozess, Pitch-Deck und wahrscheinlich das letzte, ja, Momentum, auch diesen Prozess dann wirklich strukturiert schnell durchzuziehen. Mhm. Also ich glaube, es ist ähnlich wie im Sales. Die Conversion geht hoch, wenn du vorbereitet bist, wenn du deine Sachen hast, wenn Rückfragen kommt, dass du gute Antworten hast und dass du den Prozess bestimmst und nicht bestimmen lässt. Jetzt haben wir die nächsten Wochen und Monate ja noch viel vor, Jan. Wann ist das nächste Mal Fundraising für euch? Hast du da schon Plan? Hast du schon Ziele?
Also nach unserem total verlässlichen Finanzplan wahrscheinlich irgendwann Ende nächsten Jahres. Ich mache mir darüber gerade nicht so viel Gedanken. Okay. Ich mache auch übrigens noch keine Investorenpflege für die nächste Runde und so. Okay. Ich habe jetzt ein paar Termine angenommen, die von wirklich namhaften Investoren kamen, vor allem aus den USA. Einfach nur, um den ersten Kontakt herzustellen, aber ansonsten, also vielleicht 5 Termine angenommen jetzt, von wahrscheinlich so 50 Outreaches, die ich bekommen habe. Und ja, lass es überwiegend ruhen und mach mir dann Gedanken, wenn es soweit ist.
Eine Sache, die du noch auch erzählt hast, es ist ja aber schon noch eine Taktik oder eine Überlegung von dir jetzt, okay, du hast einen sehr namhaften VC mit Headline drin, das ist ja das erste Signaling, du hast Angels noch nicht drin. Aber könntest du dir vorstellen, jetzt noch Angels mit reinzuholen? Weil Angels haben ja 2 Aspekte. Strategisch, bei dir ist es ja nicht unbedingt Geld, weil das Geld ist da, aber dass du weitere Strategen hast und dass du dir quasi ein indirektes Board aufbaust. Also du willst ja Befürworter in dir haben, die dir zukünftig Türen öffnen können für Sales oder für weitere Runden. Ja. Ist das bei dir gerade noch eine Strategie?
Interessant, dass du das ansprichst. Tatsächlich ja. Also wir haben auch jetzt nach dem Announcement mit Headline relativ viel Anfragen bekommen von wirklich echt namhaften, krassen Leuten aus der deutschen, europäischen Gründerszene, die gerne jetzt noch mit rein möchten. Und da sind wir jetzt gerade am Überlegen, ob wir das nicht eventuell machen, weil das schon einfach krasse Supporter wären und auch nochmal ein krasses Signaling wäre. Wird sich jetzt die nächsten, ich sag mal, 1-2 Wochen zeigen, ob wir das machen oder nicht.
Super spannend. Ich glaube, wenn ich das Ganze jetzt zusammenfassen würde, wir haben ja heute Thema Fundraising und wir haben gesagt, okay, was sind die Strategien, was sind die No-Gos und was sind auch realistische Ziele? Fundraising ist ja irgendwie so eine Wissenschaft für sich, aber ich habe für mich von dir mitgenommen, verschwende nicht zu viel Zeit mit dem Thema Fundraising, auch wenn es elementar wichtig ist. Ich glaube, viele Startups denken, sie brauchen erst Investorengelder, um dann ein Produkt zu bauen. Ihr habt es anders gemacht. Ihr habt erst einen MVP gebaut. Ihr habt euch mit Beratungsprojekten über Wasser gehalten. Ihr habt einen Grant von der Stadt Hamburg bekommen, die quasi die Gehälter gezahlt hat. Das ist so, finde ich, das erste wichtige Learning zum Thema Fundraising. Du musst nicht Geld sammeln, um ein Produkt zu bauen, sondern du kannst, versuch erst ein Produkt zu bauen, versuch die ersten Kunden zu bekommen, idealerweise, ja.
Ja, ich sag mal im Softwarebereich.
Ja.
Na, also im, wenn du jetzt Deep Tech machst.
Wir bleiben bei Software.
Ja, gut.
Okay. So, also ja. MVP bauen, ersten Kunden, entweder zahlend oder nicht zahlend. Ihr hattet 30.000 ARR, also Annual Recurring Revenue. Damit seid ihr in den Prozess gestartet. Du hast gesagt, setzt euch eine Timeline bei dir. Du wolltest in 6 Wochen 2 Millionen raisen. Liste machen mit, wer ist gut, wer ist nicht gut. Wir könnten nochmal über warme Intros sprechen, aber das können wir nochmal in der Sonderfolge machen, wie wichtig das Netzwerk ist. Du hast selber gesagt, auch mit deinem Track Record, du hattest kein fancy Network. Also die Leute kannten dich nicht wirklich, auch da musstest du erstmal reinstarten. Und dann von, wenn ihr dieses Momentum aufbauen wollt, führt sehr, sehr schnell parallele Gespräche, dass man auch, es soll nicht fake it till you make it sein, aber schon zu sagen, ich spreche gerade mit anderen, das ist das Signal, es ist Interesse im Markt. Und dann aber auch, und das fand ich bei dir irgendwie nochmal herausstehend, Poker dann nicht um die letzte Million in der Bewertung oder sowas, sondern wenn du jemanden hast und sagst, hey, der Person oder dem Partner oder dem Fonds vertraue ich, die haben gute Referenzen, dann go for it.
Ja.
Das musst du nicht ewig in die Länge ziehen oder sowas. Mach das Termsheet, verhandelt die letzten Details gut, Vesting, Good Lever, Bad Lever, da gibt's viele Klauseln. Wir haben gelernt, so ein Vertrag ist mal schnell bei über 10.000 Euro, also unterschätzt den Prozess nicht. Und dann kann Fundraising sehr schnell auch erfolgreich sein, aber dann geht die wahre Arbeit erst los. Also Fundraising ist eigentlich nur der Startschuss oder die Vorschusslorbeeren für die Arbeit, die danach kommt. Und habt idealerweise schon mal die nächsten Ziele, die nächsten Meilensteine im Kopf, die ihr erreichen wollt, damit die nächste Runde, du hast gesagt, Ende nächsten Jahres dann noch erfolgreicher wird. Gibt es noch irgendwas zu ergänzen? Gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das muss man im Fundraising unbedingt beachten? Das hat bei uns, das war so ein Secret-Hack, den habe ich noch mitgenommen.
Ja, vielleicht noch zum Abschluss ein Thema, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist das Thema Virtual Stock Options. Ja, also da geht es ja darum, dass man die Mitarbeiter der ersten Stunde vor allem und auch generell Key Hires, dass man die incentiviert, indem man ihnen die Möglichkeit gibt, an der Wertsteigerung des Unternehmens zu partizipieren. Also Virtual Stock Option Program ist ja übersetzt virtuelles Mitarbeiterbeteiligungsprogramm. Das ist aus meiner Sicht kritisch, dass man das in so einer Phase auch mit berücksichtigt und mit aufsetzt, dass der Investor da auch mitgeht.
Ungefähr 10% ist ja meistens so.
Ja, genau, ja. Also, und ja, das ist eigentlich normal, genau. Und das ist aus meiner Sicht halt ein super wichtiges Werkzeug, um früh Alignment herzustellen, aber natürlich auch, um früh wirklich richtig gute Leute mit an Bord holen zu können, die dann eigentlich in der Regel so ohne eine virtuelle Beteiligung kriegst du die eigentlich nicht geheiert.
Weil das wird ja Teil der nächsten Folge, wenn du das Geld auf dem Konto hast, wie baust du das Team auf, wie nutzt du dieses Geld und ne, in diesem Fundraising-Prozess, du sagst es schon, das Thema VSOP, ESOP musst du schon mal mitdenken, idealerweise für alle Zuhörer, guckt es euch an, zwischen 5% und 15% solltest du quasi schon mal als Rückstellung auch deinen Investoren kommunizieren, wenn du sagst, wenn wirklich entscheidende Leute reinkommen, dann sollen die auch einen gewissen Anteil bekommen, damit sie intrinsisch motiviert sind, dass diese Firma wächst, dass die Bewertung wächst, dass mehr Sales reinkommen. Das haben wir für die nächste Folge vor. Jan, vielen Dank für deine, ja auch hier mal wieder, einzigartigen Blick auf das Thema Fundraising. In 10 Tagen zu closen, schaffen die wenigsten. Du hast einen Track Record, völlig klar, aber trotzdem hast du, glaube ich, gut dargestellt, was wichtig ist. Es kommt viel über die Execution, es kommt viel darauf, bereite diesen Prozess vor, versuch ihn nicht über 6 Monate zu strecken. Ich kenne das selber, in der Theorie sagt man immer, mach das schnell und kurz und dann dauert es. Aber es gibt viele Nuancen, es ist eine kleine Wissenschaft für sich, aber am Ende des Tages Momentum, Vollgas, hab ein gutes Produkt, hab einfach Sales, hab einfach schon Zahlen, die belastbar sind und du bist wahrscheinlich schon 90% weiter als die meisten anderen Startups. Sehr gut, das war die zweite Folge zum Thema Building in Public. Jan, vielen Dank für den offenen Prozess, für das Thema Fundraising bei euch, bei Seif, wie ihr es gemacht habt. Es wird sehr spannend, wie du jetzt diese 3 Millionen ausgeben wirst, wie die ersten Mitarbeiter reinkommen, wie du das ganze Thema aufsetzt. Das wird Thema für die nächsten Folgen sein. Also, danke an dich, danke für die offenen Worte und wir sehen uns.
Danke, Henny.